Und ein Beispiel ist dieser Arno. Ich werde das jetzt vielleicht mündlich kurz skizzieren. Arno kam erst sehr spät zur Klasse, nämlich im letzten Schuljahr. Also wahrscheinlich war das das 8. oder 9. Schuljahr damals. Und Arno hatte schon eine Stelle als Ausläufer in einem Blumengeschäft, verdiente also schon sein Geld und er hatte auch schon eine Lehrstelle in Aussicht. Also eigentlich hat ihn die ganze Schule nicht sehr interessiert und da er etwas Geld hatte, hat er auch Kollegen gefunden. Es ergab sich so eine Gruppe um Arno, der aber gewisse Schüler aus der Klasse zurückwies. Die gründeten dann eine Gegengruppe, eine Zulligertreue, und die lieferten sich also Schlägereien im Dorf. Und das hat natürlich dem Ansehen des Lehrers geschadet. Und Zulliger sann, wie er das ändern konnte. Und eines Tages hat er gesagt, so, jetzt gehen wir ins Schulzimmer, wir stellen uns auf. Immer einer der einen Gruppe und einer der anderen Gruppe daneben. Und jeder darf dem anderen so viele Ohrfeigen erteilen, bis jemand sagt, ich habe genug. Dann kann er allen die Hand schütteln und kann wegtreten. Also er hat so eine Art Duell inszeniert, wo alle sozusagen in ritualisierter Form sich geschlagen haben, Ohrfeigen verteilt haben, abwechslungsweise, bis jemand gesagt hat, ich habe genug, und dann, ohne das Gesicht zu verlieren, abtreten konnte. Am Schluss bleibt Arno übrig, und Zulliger, der bis an ihn zugeschaut hat, sagt, ja gut, jetzt geht das Spiel mit mir weiter. Und Arno, der hatte doch etwas Ehrfurcht vom Lehrer, hat nicht zugeschlagen, und nach zwei kräftigen Hieben von Zulliger ist dann auch Arno abgetreten. Und von dann hat er Ruhe in seiner Klasse. Also wenn wir das heute hören, dann wissen wir, können das natürlich nicht als Maßnahme empfehlen, wenn es irgendwelche solche Schwierigkeiten gibt in einer Klasse. Es gibt keine Körperstrafe mehr, schon lange ist das abgeschafft worden. Was ich aber trotzdem mit diesem Beispiel sagen will, ist, wo diese Konzeption des Lehrers, des Vermittlers der Ideale hinlaufen kann. Es genügt offensichtlich, dass ein anderer Schüler auftritt mit einem eigenen Anspruch, Ideale zu vertreten, und schon ist der Zwiespalt in der Klasse drin. Und wie löst man das? Im Allgemeinen sagt man ja, der Lehrer, der muss diese Position der Macht vertreten und er muss sie auch durchsetzen. Und wo das nicht gelingt, gibt es Unordnung oder gibt es Spaltungen. Und wenn es vielleicht nicht zu einem solchen Duell, zu einem solchen Shutdown hinausläuft, dann halt zu einem Schulausschluss eines Schülers. Man kann sich allerdings fragen, ob es brauchbare Alternativen dazu gibt. Und auf meiner Suche nach solchen brauchbaren Alternativen bin ich auf diese institutionelle Pädagogik gestoßen. Ich muss aber auch hier mit den Anfängen beginnen. Und die Anfänge beginnen bei Célestin Freinet. Ich habe gleich noch ein Foto von ihm. Célestin Freinet wurde 1896 geboren und 1920 wurde er Lehrer in einem kleinen Dörfchen, Bar-sur-Loup, in der Nähe von Grasse in Südfrankreich. Er war im Ersten Weltkrieg 1916 vor Verdun von einer Kugel getroffen worden, die in der Lunge stecken blieb. Er lag 4 Jahre lang im Lazarett und war für sein ganzes Leben im Reden behindert. Das heißt, er konnte nur kurze Zeit sprechen. Das sind schlechte Voraussetzungen für einen Lehrer, der diese Position der Macht, die Werte zu setzen, manchmal auch mit lauter Stimme durchsetzen muss. Er sann daher nach Mitteln, wie er den Unterricht so gestalten könnte, dass er möglichst wenig sprechen müsse. Die Bekanntschaft mit dem Reformpädagogen Ovid Décolli, der in seiner Klasse mit einer Handdruckerpresse eigene Texte herstellte, brachte ihn auf die Idee, auch in seiner Klasse Texte zu entwerfen, zu lesen, zu korrigieren, zu setzen und drucken zu lassen. Am Anfang dieses Arbeitsprozesses steht der Lehrausgang. Er führte seine Klasse in die Natur hinaus und ließ seine Schülerinnen und Schüler die Pflanzen und Tiere in Wiese, Feld und Wald untersuchen. ins Klassenzimmer zurückgekehrt, schrieben die Kinder auf, was sie beobachtet hatten. Wenn nötig, halfen ältere Schüler den Jüngeren oder er selber. So entstanden Texte, die vor der Klasse vorgelesen, besprochen und anschließend mit Illustrationen verschönert für die Klassenzeitung druckfertig gemacht wurden. Die Klasse wurde in kleine Arbeitsgruppen eingeteilt, die jeweils einen dieser Arbeitsschritte durchführten. Die gedruckte Klassenzeitung wurde gebunden und verkauft, was der Klasse Geld für benötigtes Material oder Ausflüge einbrachte. Aus der Klasse entstand eine Arbeitsgemeinschaft nach dem Vorbild eines kleinen, selbstverwalteten Betriebs. Da die Arbeitsschritte geplant und die Resultate beurteilt werden mussten, brauchte es einen Klassenrat, in dem sich die Kinder meldeten, die vollbrachte Arbeit vorstellten, ihre Meinung dazu kundtaten oder sich für die Übernahme von neuen Aufgaben zur Verfügung stellten. Wie von selbst ergab sich eine Arbeitsgemeinschaft, in der die Kinder auch über Konflikte berieten, wenn ein Kind zum Beispiel eine Aufgabe nicht gut genug durchgeführt hatte. Frenne ließ es auch zu, dass die Kinder eigene Geschichten erfinden oder über Erlebnisse berichten und sie niederschreiben konnten. Er knüpfte Kontakt zu einer Partnerklasse und wies jedem Kind ein Kind der Partnerklasse zu, sodass eine Briefkorrespondenz unter den Schülern entstand, die Kinder zum Lesen und Schreiben antrieb. Er legte Lernkarteien an, mit denen die Kinder selbstständig etwas Neues erlernen oder etwas Gelerntes einüben konnten. Jedes Kind erhielt eine Verantwortlichkeit zugewiesen, mit dem es etwas für die Klassengemeinschaft tun musste, zum Beispiel die Pflanzen gießen, das Zimmer lüften und so weiter. Alle diese sogenannten Frenne-Techniken förderten das Gemeinschaftsgefühl und das Lernen jedes Einzelnen in der Klasse. Also hier habe ich sie nochmals aufgeführt: Lehrausgang, der freie Text, die Schuldruckerei, die Klassenzeitung und so weiter. Ich komme nun zu Fernand Ury, der im Jahr 1920 geboren und 1939 Lehrer wurde. Und zwar im Unterschied zu Frenne in einer Vorstadt von Paris in Nanterre. Es ist klar, dass er hier keine Lehrausflüge in die Natur machen kann, aber natürlich kann er mit einer Klasse eine Fabrik anschauen gehen und darüber berichten. Sein Bruder Jean Ury ist Psychiater und Psychoanalytiker und er gehört einer Reformbewegung der Psychiatrie an, die sich institutionelle Psychotherapie nennt und auf François Dosquel zurückgeht. Das ist ein katalanischer Psychiater, der vor dem Franco-Regime nach Frankreich geflüchtet ist und begonnen hat, in der Psychiatrie Patientenclubs einzurichten. Das heißt, die Patienten der Psychiatrie kamen zusammen, es wurde der gesellschaftliche Umgang gepflegt, sie hatten eine Möglichkeit mitzusprechen, auch selber Texte zu schreiben, zu entwerfen, zu drucken. Es gibt sehr viele Ähnlichkeiten hier zur Frenne-Pädagogik. Und die beiden Brüder, Fernand und Ury, die sprachen miteinander, sprachen über ihre Fortschritte in der Pädagogik und in der Psychiatrie. Und durch Jean lernte Fernand die Psychoanalyse kennen und er machte eine Analyse bei Jacques Lacan. Fernand Ury hat die Techniken, die er von Frenne erlernt hat, in Kursen, es gibt in Frankreich Frenne-Kurse, wo man diese Techniken erlernen kann, er hat, so sieht er aus, drei neue Techniken, wenn man so sagen will, eingeführt. Er nennt sie Institutionen, weshalb werde ich noch erklären. Und zwar hat er in seiner Klasse Kompetenzniveaus eingeführt, und zwar nach den Farben des Judo-Gürtels. Er war nämlich selber Judo-Kämpfer. Das half ihm, die unterschiedlichen Niveaus, die die Kinder in einer Klasse haben, zu unterscheiden und auch ihr Fortschritt zu fördern. weil Kinder hatten immer wieder die Gelegenheit aufzusteigen. Sie mussten vielleicht einen Test bestehen oder etwas vorzeigen, um zu beweisen, dass sie das nächsthöhere Niveau erreicht haben. Und diese Niveaus gibt es für die Lernkompetenzen, Lesen, Rechnen, Schreiben und so weiter, aber auch für das Sozialverhalten. Und sie sind auch immer verknüpft mit Möglichkeiten oder mit Verantwortlichkeiten. Also wenn Uri zum Beispiel jemanden geschickt hat, um Material zu kaufen, dann hat er sehr gut darauf geschaut, welches Niveau dieses Kind hat, weil er hat gesagt, ein Kind, das sich die Schuhe nicht binden kann, das kann wahrscheinlich auch nicht über einen Fußgängerstreifen gehen, ohne dass es sich einer Gefahr aussetzt. Also er hat so Querverbindungen gemacht, die ihm erlaubt hat, zu den Kindern zu zeigen, je höher das Niveau, desto mehr Freiheiten oder desto mehr Aufträge, die dich auch von der Klasse wegführen, kannst du bekommen. Er hat eine neue Gesprächsrunde eingeführt. Wir haben gehört, bei Vrene war der Klassenrat das wichtigste Verhandlungsorgan. Und er hat ein neues eingeführt, das Quoi de Neuf, übersetzt heißt das, was gibt es Neues. Und das dauert 10 Minuten. Jeden Morgen, also wenn die Schüler ankommen in der Schule, haben sie die Gelegenheit, sich einzuschreiben, Platz zu nehmen auf einem Stuhl und zu sagen, was sie bewegt. Also nur die Kinder, die das wollen. Und es hat sich herausgestellt, dass gerade Kinder aus prekären familiären Verhältnissen sehr froh sind um diese Möglichkeit, etwas abzuladen, etwas mitzuteilen, das sie beschäftigt, dass sie nachher nämlich frei sind für den Unterricht. Er hat auch ein inneres Geld, also eine innere Währung eingeführt. Damit konnte er gewisse spezielle gute Leistungen belohnen. Es war aber auch möglich, wenn gewisse Regeln übertreten wurden, eine Buße zu zahlen. Und am Schluss von 2 Wochen oder eines Monats gibt es einen kleinen inneren Markt, wo der Lehrer dann Süßigkeiten oder vielleicht Spitze, Radiergummi, solche Dinge kauft und sie können dann mit diesen Punkten diese Dinge erwerben. Was auch typisch ist für die institutionelle Pädagogik, die Lehrer sprechen über schulische Situationen, die ihnen Sorgen bereiten. Die treffen sich also in Intervisionsgruppen oder auch zu Supervisionsgruppen mit einem Psychoanalytiker oder einer Psychoanalytikerin, wo ein Lehrer das Wort ergreifen kann und sagen kann, ich habe folgendes Problem in meiner Klasse und dann beginnt das. Diese Problemschilderungen werden auch schriftlich niedergelegt und es wird gezeigt, wie die Kinder in der Klasse Fortschritte machen. Also wenn man Literatur liest aus dieser institutionellen Pädagogik, dann findet man immer wieder solche Fallvignetten, wo man sieht, wie sich ein Kind erstaunlicherweise entwickelt. Also auch solche, die psychisch wirklich angeschlagen sind. Ich werde Gelegenheit haben, dann vielleicht am Schluss dann eben mit Malik eine solche vorzulesen. Man kann sagen, dass mit Fernand Uri die Schule eine mögliche therapeutische Funktion wiedergewonnen hat, die Zulliger nach einem erfolgreichen Anfang in Zweifel gezogen und an Psychotherapeuten delegiert hatte. Es kam 1961 zu einer Abspaltung von der institutionellen Pädagogik, von der Vrene-Pädagogik, weil Célestin Vrene selber Vorbehalte hatte gegenüber der Psychoanalyse. Ich möchte Ihnen jetzt eine Monographie vorstellen, in der es ebenfalls um einen Diebstahl geht. Die Klasse von François Thébaudin hat ihre Korrespondenzklasse eine Woche lang in ihrem Heimatort besucht. Also, das ist eben aus diesem Buch von François Thébaudin. Nun ist sie zurückgekehrt ins eigene Schulhaus. Ein Schüler, Christian, zeigt allen ein buntes Armband, das er seiner Korrespondentin schenken möchte. Er legt es in seine Schatzschachtel. Das ist eine Schachtel, wo die Kinder wertvolle Dinge aufbewahren, zum Beispiel auch diese Belohnungspunkte. Es gibt ein Verbot, in diese hineinzuschauen, außer der Besitzer erlaubt das. Also in diese Schatzschachtel legt er nun das Armband. 9 Tage später ist es verschwunden. 2 andere Schüler vermelden den Diebstahl von insgesamt 100 Belohnungspunkte des inneren Geldes, das sie ebenfalls in ihre Schachteln gelegt hatten. Die Klasse ist in Aufruhr. Jemand hat in die Schachtel der anderen gegriffen. Eine schlimme Verletzung des gegenseitigen Vertrauens ist geschehen. Die Lehrerin versucht es zuerst mit einem Appell an das Gewissen der Schuldigen. Niemand meldet sich. Weil alle es verlangen, durchsucht sie die Schultaschen und Schatzschachteln aller Kinder. Ohne Erfolg. Im Klassenrat am folgenden Tag ist die Ohnmacht aller zu spüren. Die Lehrerin hält folgende Rede. Der einzige Weg, die Sache wieder gut zu machen, ist, das Armband und die Punkte wiederzufinden. Der oder die Diebe wissen genau, was sie getan haben. Bestimmt sind sie die am meisten Beunruhigten. Sie sollen nachdenken. Wir brauchen nicht zu wissen, wer sie sind. Das Wichtigste ist, die verlorenen Gegenstände wiederzufinden. Ich schlage vor, dass das Armband und die Punkte auf den Ratstisch oder auf mein Pult gelegt werden. Und die Sache ist erledigt. Leider hat dieser Appell keinen Erfolg. Das Vertrauen ist verloren gegangen. Die Zimmertür wird von nun an verschlossen. Die Tage vergehen und der Klasse geht es schlecht. Die Lehrerin würde die Angelegenheit am liebsten vergessen. Aber jedes Mal, wenn sie im Klassenrat fragt, wer denke, dass es der Klasse schlecht gehe, zeigen einige Hände auf. Die Kinder spüren, es geht nicht allein um die gestohlenen Gegenstände, sondern um den Respekt vor den gemeinsam gefällten Entscheidungen. Die ganze Arbeitsgemeinschaft droht auseinanderzufallen. Um die Klasse zu heilen, müssten die gestohlenen Gegenstände wieder aufgefunden werden. Einen Monat nach dem Diebstahl tauchen die 100 Punkte wieder auf. Der Schüler Alain, der sie gefunden hat, wird beargwöhnt, aber die Lehrerin kommt ihm zur Hilfe. Der Finder ist nicht der Schuldige. Die beiden Bestohlenen teilen sich die Punkte. Das Armband fehlt weiterhin. Sollen die Eltern informiert werden? Das hieße, die Regel zu brechen, wonach nichts nach außen getragen werden soll, was im Klassenrat verhandelt wird. Zudem ist nicht auszuschließen, dass unter den Eltern Streit beginne. Fernand Uri rät der Lehrerin, einen Untersucher bestimmen zu lassen. Er soll jeden befragen, den er will, alle Vermutungen und Beobachtungen entgegennehmen, die der Aufdeckung dienlich sein könnten. All dies soll unter dem Siegel der Verschwiegenheit geschehen dürfen. Der Vorschlag wird von der Klasse angenommen. Ein für diese Aufgabe geeigneter Schüler aus denjenigen, die sich melden, ausgewählt. Christoph. Es meldete sich übrigens auch Christian. Aber der Bestohlene kann nicht gleichzeitig der Untersucher sein. Die Lehrerin fühlt sich durch Christoph entlastet. Von Zeit zu Zeit fragt sie ihn, wie weit er schon gekommen sei. Es gehe voran, vermeldet dieser. Nach einem Monat verlangt er das Wort. Es wird still in der Klasse. Ich gebe bekannt, das Armband ist gefunden worden. Ich gebe es Christian zurück. Er wird das Geheimnis der Täterschaft hüten. Wie lange geben Sie mir noch? Okay. Ich kürze ab. Im Vergleich dieses Vorgehens mit jenem Zulligers fällt zuerst einmal auf, dass die Lehrerin die Untersuchungsarbeit an einen von der Klasse bestimmten Schüler abgetreten hat. Die ganze Untersuchung findet im Verborgenen statt und gibt die Namen des oder der Schuldigen nicht preis. Mit dem Auftauchen des gestohlenen Gegenstands ist die Sache erledigt. Das Besondere der institutionellen Pädagogik zeigt sich vielleicht in der Bestimmung, dass der Bestohlene selbst nicht der Untersucher sein kann. Es wird das Prinzip der Mittelbarkeit eingehalten, das heißt, wenn zwischen zwei Personen ein ungelöster Konflikt besteht, braucht es einen neutralen Dritten, um ihn lösen zu können. Dieses Prinzip wird auch Vermittlung genannt und ist für die ganze IP zentral. Also mit IP kürze ich die institutionelle Pädagogik ab. Ich überspringe jetzt ein paar Definitionen, die zur Begrifflichkeit der institutionellen Pädagogik gehören. Mal das Wort Institution selber heißt eigentlich eine Art wie ein Prozess, wo die Schüler miteinander Regeln abmachen. Vermittlung habe ich schon erwähnt. Er gebraucht auch den Begriff der Identifizierung, des Gesetzes, des Begehrens und er macht eine Unterscheidung zwischen Ethik und Moral. Ich komme jetzt zum Vergleich dieser beiden Vorgehensweisen. Also ich gehe aus von Karl und dem Diebstahl, der in der Klasse von Zulliger geschehen ist und der Diebstahl der Belohnungspunkte und des Armbandes bei Françoise Desboudins. Wenn wir die beiden Vorgehensweisen beim vorgefallenen Diebstahl nochmals miteinander vergleichen, so fällt uns auf, dass im ersten Fall der Lehrer, also Zulliger, eine aktive Rolle übernimmt. Er begnügt sich nicht mit der anonymen Rückgabe des gestohlenen Geldes durch den Täter. Er will die Gründe erfahren, warum der Diebstahl geschehen ist. Er befürchtet eine Wiederholung, wenn der Dieb sein Vergehen dem Lehrer oder den anderen Schülern der Klasse nicht eingestehen kann. Zulliger muss sich verpflichten, mit dem Vater des Schülers zu reden, in dessen Geringschätzung des Sohnes er die Ursache für den Diebstahl vermutet. Der Klasse wird die Aufgabe zugewiesen, dem Schüler nach seinem Schuldeingeständnis zu vergeben und ihn wieder aufzunehmen. In der IP-Klasse von Françoise Desboudins treffen wir auf eine andere Auffassung, die die Abhängigkeit der Gruppe von der Lehrperson in Frage stellt. Unabhängig von der Vorbildwirkung der Lehrerin bestehen Bindungen einzelner Schüler untereinander in der Gruppe. Die Lehrerin kann nichts gegen den Diebstahl unternehmen. Ein Schüler hingegen übernimmt die Aufgabe der Untersuchung und führt sie erfolgreich zu Ende. Also in diesem Abschnitt wollte ich zeigen, dass diese Theorie von Le Bon und Freud in der Massenpsychologie die Abhängigkeit der horizontalen Achse von der vertikalen eigentlich nicht mehr länger zu vertreten ist. Zulliger folgte diesem Modell, deshalb konnte er diese Schwierigkeiten nicht überwinden und in der institutionellen Pädagogik, die von dieser relativen Beziehung dieser beiden Achsen spricht, ist es eben eher möglich, diese Aufgaben an die Schüler selbst zu delegieren. Und was dann möglich wird, das möchte ich jetzt Ihnen in einer abschließenden Fallvignette noch vorstellen. Es geht um Malik oder das Wagnis zu reden. Und es ist aus diesem Buch von Francis Imbert, dem ich eigentlich den Hinweis auf diese Fallvignette verdanke. Aus dem Buch Vivre ensemble, un enjeu pour l'école. Um zu zeigen, wie gut sich die Kinder untereinander, auch in Krisen, unterstützen können, Wenn in einer IP-Klasse die verschiedenen Institutionen einmal eingerichtet sind, soll Ihnen zum Abschluss die folgende Monographie zeigen. Marie Raine ist Kindergärtnerin einer Schule in einem Vorort von Paris mit hohem Ausländeranteil und großen sozialen Problemen. Sie berichtet, Malik, 5 Jahre alt, hat sich heute Morgen in die Gesprächsrunde Was gibt's Neues, also dieses Quoi de neuf, eingeschrieben. Er ist an der Reihe. Er nimmt auf dem Stuhl Platz, der für denjenigen, der spricht, reserviert ist. Er murmelt ein paar Worte. Seine Stimme ist kaum hörbar, außer für jene, die in seiner Nähe sind. Also auch für mich, sagt die Lehrerin. Wir haben nichts gehört, nichts verstanden, reklamieren jene ganz hinten. Ich bitte Malik, das lauter zu wiederholen, was er eben gesagt hat. Sein Blick fixiert die hintere Wand des Klassenzimmers über den Blicken der anderen und er sagt, gestern bin ich mit meiner großen Schwester und ihrer Kollegin an der Kreuzung Sachen stehlen gegangen. Wir sind sehr schnell davongelaufen. Niemand hat uns erwischt. Nach einem kleinen Augenblick der Stille erhebt sich ein Wirbel von Protesten und Entrüstungen. Ich erinnere daran, dass ein jeder sprechen soll, wenn er dran ist. Fast alle Finger gehen in die Höhe. Rashid, oh Malik, du darfst das nicht machen. Man darf nicht stehlen. Ahmed, wenn du stillst, wird man dich festnehmen und dich ins Gefängnis stecken. Navin, sie werden dir Handschellen anziehen. Sicherlich meint sie Handschellen. Mehdi, stehlen ist schlecht. Gott sieht alles. Er wird dich bestrafen. Yassin, die noch nie das Wort ergriffen hat im Was gibt's Neues. Man muss Geld geben, wenn man etwas nimmt. Martin, dein Vater wird dich mit dem Gürtel verhauen. 2 kleine Mädchen glucksen und verstecken den Mund und erröten ein wenig. Maliks Blick ist nicht mehr unsicher wie zuerst. Er fixiert mit großer Aufmerksamkeit jedes Kind, das spricht. Ich wende mich an die Gruppe. Wollt ihr Malik sonst noch etwas sagen? Rachid zeigt auf. Das ist nicht Maliks Schuld. Seine Schwester ist die Diebin. Denn sie ist groß. Man muss ihr sagen, deiner Schwester, dass man nicht stehlen soll. Malik sagt, ja, ich werde es ihr sagen. Er ist fertig, er kehrt auf seinen Platz zurück. Um 16.30 Uhr kommt seine große Schwester, 11 Jahre alt, zu mir. Sie scheint etwas beunruhigt zu sein. Stimmt es, dass Malik Ihnen gesagt hat, dass wir an der Kreuzung gestohlen haben? Malik schaut uns beide an. Zuerst die eine, dann die andere, ohne etwas zu sagen. Ich antworte, ich kann nicht wiederholen, was im Was gibt's Neues gesagt wird. Aber ich sage dir nur Folgendes. Mach nichts Unüberlegtes. Sie blickt mich an, ein wenig überrascht darüber, wie mir scheint, dass sie von meiner Seite weder eine Drohung noch eine Moralbelehrung erhalten hat, aber ich spüre in diesem Blick, dass sie meine Missbilligung verstanden hat und sie sagt mit ernster Miene zu mir, einverstanden. Sie nimmt ihren kleinen Bruder an der Hand und geht weg. Einige Tage später erklärt uns Malik im Was gibt's Neues, dass er den Abend nicht mag, weil dann sein großer Bruder kommt und ihn in sein Bett nimmt. Es ist warm in seinem Bett. Ein Kind antwortet ihm, du musst es deinen Eltern sagen. Eine Woche später teilt uns Malik mit: Mein Bruder ist nicht mehr mein Kumpel, weil ich will nicht mehr mit ihm in seinem Bett schlafen. Jamel, der auch einen großen Bruder hat, sagt zu ihm: Ein großer Bruder soll große Kumpel haben und du Kumpel in deinem Alter. Daher ist es nicht schlimm und es ist besser, wenn du in deinem Bett schläfst. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.